Gerechtigkeit und Loseblatt. Die Woche im Recht. Ein Podcast von NJW und Beck Aktuell.
Es ist Donnerstag, der 16. April und wir sind in Folge 92 von Gerechtigkeit und Loseblatt. Die große 100 kommt allmählich auf uns zu. Mein Name ist Henrik Wiedewild, ich bin Rechtsanwalt, Strategieberater und Kolumnist noch aus Berlin und bei mir ist
Maximilian Amos, ich bin Redakteur bei Beck Aktuell. Hallo.
Ja, in Berlin läuft die erste Lesung zur Senkung der Energiesteuern. Da ging es ganz gut hoch her im Bundestag. Darüber sprechen wir heute nicht. Wir müssen aber noch etwas anderes vorziehen, bevor wir zu unseren Themen kommen. Denn vielleicht erinnert sich der eine oder andere an die charmante Frau, mit der ich hier sonst immer moderiert habe. Die hieß Pia Lorenz, heißt sie auch jetzt noch, war aber länger nicht da. Denn sie steckt in Arbeit. Und jetzt werden ihre Bemühungen Früchte tragen. Beck Aktuell wird relaunched. Max, was ist da los?
Ja, streuen wir mal einen kleinen Werbeblock ein, weil wir ja schließlich auch der Podcast von NJW und Beck Aktuell sind. Und da haben wir in den letzten Wochen und Monaten alle sehr, sehr viel Arbeit reingesteckt. Pia natürlich vor allem, um die Seite für alle unsere Leserinnen und Leser doch mal ein bisschen hübscher und ins 21. Jahrhundert zu katapultieren. Und da könnt ihr aber gerne mal reinschauen. Also wir haben am Dienstag unser neues Seitenlayout relaunched. Das sieht alles frisch und neu aus. Der Newsletter, den ihr natürlich alle fleißig abonniert habt oder spätestens jetzt das tun werdet, der ist auch neu gestaltet. Da kriegt man jetzt auch hübsche kleine Fotos von uns zu sehen und die Artikel sind alle ein bisschen schöner und es gibt so ein kleines Editorial dazu. Ja, um natürlich einerseits ein bisschen auch Informationsmehrwert zu bieten, aber um es auch irgendwie ein bisschen optisch schöner zu gestalten. Und es kommen auch noch so ein, zwei Features dazu. Wir sind noch lang nicht am Ende mit dem ganzen Prozedere. Das, wer schon mal sowas gemacht hat, weiß.
Ich wollte es gerade sagen, also ich habe da auch noch ein Trauma weg von dem letzten Mal, als ich mal so ein Projekt betreut habe. Und ich sag mal so 50% meiner grauen Barthaare habe ich dem Projekt zu verdanken. Also es ist wirklich ein Wahnsinnsarbeit, ja, die man von draußen dann gar nicht so richtig wertschätzen kann eigentlich.
Deswegen, es ist noch alles nicht fertig, aber wir sind, denke ich, auf einem guten Weg und schaut es euch gerne mal an. Wenn ihr irgendwelche Fragen, Anmerkungen dazu habt, schickt es gerne an redaktion@backaktuell.de. Da könnt ihr euer Feedback loswerden und was ihr vielleicht noch gerne anders hättet. Und ja, an der Stelle schon mal viel Spaß beim frischen Lesen.
Ja, mein Lieblingsfeature ist übrigens, dass die Spalten nicht mehr so breit sind. Ich habe ja so einen breiten Monitor, wie wahrscheinlich viele Menschen. Mhm. Und da musst du mal geradezu den Kopf drehen, damit man von einer Zeile zur anderen kommt. Und da war es immer Glücksspiel, ob man die nächste Zeile trifft oder nicht. Jetzt ist es also ein bisschen schöner gelayoutet. Also ja, viel Spaß euch allen und euch Erfolg. Ja,
das hat das sogar einen orthopädischen Mehrwert. Ist doch auch schön.
Eben, also es ist gut für meinen Nacken.
Von führenden Orthopäden empfohlen.
Das sind unsere Themen. Nach Pelico, Ulmen und Co. fragen sich viele, gehört das Sexualstrafrecht nicht fest ins Jurastudium? Wir haben den Strafrechtsprofessor Mohammed Ghazi gefragt, was er darüber denkt. Alle wollen die Straße von Hormuz blockieren, erster Iran, nun Donald Trump. Dürfen die das? Wir beleuchten das mit Professor Dr. Nele Matz-Lück aus Kiel. Der Europäische Gerichtshof entscheidet schon wieder zum Musiksampling. Ja, es geht tatsächlich wieder um Metall auf Metall. Sind jetzt endlich alle Fragen geklärt? Wir schauen nach. Und wir sprechen über Bayern, Online-Klagen und Jude Law.
Kommt das im Examen?
Wir beschäftigen uns ja seit Jahren gefühlt immer mehr mit Sexualdelikten. Die treiben uns medial und in der Politik sehr um. Angefangen mit MeToo vor einigen Jahren. Jüngst, man kann die Fälle gar nicht alle aufzählen, Gisele Pelicot, die Kölner Joggerin Janni Gensch, an die sich einige wahrscheinlich erinnern werden, die von einem Voyeur gefilmt worden war und darauf eine Petition startete. Oder jüngst auch mit dem Skandal um Colin Fernandes und Christian Ulmen. Also das Thema beschäftigt uns, es beschäftigt auch die Gerichte und nicht zuletzt die Rechtspolitik. Justizministerin Stefanie Hubig will ja Strafen unter anderem fürs Upskirting, für sexuelle Deepfakes. Wir erinnern uns auch noch vor ein paar Jahren an die Diskussion um Nein heißt Nein, auch wenn es schon etwas her ist. Man kann also nicht sagen, dass das Sexualstrafrecht kein wichtiges Thema sei. Daher gibt es jetzt auch momentan Diskussionen darum, ob es nicht im Studium mehr gelehrt werden müsste. Diverse Stimmen aus Politik, Medien und Wissenschaft haben sich ja schon eingeschaltet. Jüngst nochmal ein Kommentar von Ronen Steinke, der in der SZ von einem blinden Fleck im Studium schrieb. Die Kölner Strafrechtsprofessorin Frauke Rostalski hat sich im Spiegel dafür ausgesprochen, das ins Curriculum aufzunehmen. Gleichzeitig ist natürlich aber auch das Jurastudium, das werden wir alle noch wissen, die studieren oder studiert haben, nicht unbedingt für seine mangelnde Stoffhülle bekannt. Und es gibt natürlich auch andere wichtige Themen, mit denen die meisten Juristen vielleicht auch häufiger beruflich zu tun haben werden als mit dem Sexualstrafrecht. Deshalb fragt man sich, oder frage ich mich, ist es jetzt eher Aktionismus, diese Forderung, oder ist es vielleicht auch eine sinnvolle Reformüberlegung für einen ohnehin eher reformbedürftiges Studium? Darüber spreche ich jetzt mit Mohammed El-Ghazi. Er ist Strafrechtslehrer von der Uni Trier und ebenfalls juristischer Podcaster. Der Podcast heißt Das letzte Wort. Herzlich willkommen bei Gerechtigkeit und Loseblatt, Herr El-Ghazi.
Vielen Dank für die Einladung. Guten Tag, Herr Amos.
Also, ich hatte das schon so ein bisschen angedeutet, diese Überlegung, ist das jetzt rechtspolitischer Aktivismus mit der Forderung nach einer tieferen Integration des Sexualstrafrechts in das Jurastudium? Oder ist diese Diskussion nicht eigentlich schon ein bisschen älter? Man hat es bisher vielleicht nicht so breit mitbekommen.
Die Diskussion um Sexualstrafrecht im Jurastudium, die gibt es schon ganz lange und die gibt es immer mal wieder. Alle 2-3 Jahre gefühlt ploppt diese Diskussion immer auf. Aber in der Tat, ich bin jetzt 6, 7, 8 Jahre dabei in der Wissenschaft, an der Universität als Hochschullehrer. So tiefgründig und so breit war die Diskussion noch nicht, seitdem ich dabei bin. Also diesmal ist sie tatsächlich auch bei uns noch stärker angekommen als in den letzten Jahren.
Ja, zum Pflichtstoff gehört das Sexualstrafrecht ja bekanntlich nicht, wird aber mitunter als Schwerpunkt an Unis angeboten. Ich habe selber den strafrechtlichen Schwerpunkt an der Uni Bonn damals gemacht und auch eine tolle Vorlesung zum Sexualstrafrecht damals gehört. Grüße gehen raus an Kai Schumann, der da wirklich eine super Vorlesung gemacht hat. Aber es scheint ja nicht überall angeboten zu werden. Wissen Sie, wie verbreitet diese Angebote an deutschen Unis sind?
Leider nein. Ich habe insgesamt keine Übersicht darüber. Wir haben eine breite Schwerpunktlandschaft an den deutschen Universitäten, an den deutschen Fakultäten. Ich habe aber natürlich so grob Übersicht darüber, worauf wird der Fokus gesetzt. Typischerweise Schwerpunkte europäisches, internationales Strafrecht, Wirtschafts- und Steuerstrafrecht. Auch bei uns in Trier haben wir diese beiden Themen im Hauptfokus. Kriminologie natürlich immer wieder. Also mein Eindruck ist, ich bin immer mal wieder unterwegs in deutschen Universitäten, auch auf deren Internetseiten, ist sehr unterrepräsentiert, dieses Thema. Es kommt immer mal wieder vor allem Seminare. Das machen wir auch bei uns an der Universität Trier. Im Schwerpunkt biete ich jetzt auch persönlich das Seminar Sexualstrafrecht jetzt im Wintersemester zum Beispiel wieder an, aber eben nur alle 2-3 Jahre. Also mein Eindruck ist deutlich unterrepräsentiert.
Ja, jetzt sind Sie ja selber Strafrechtsprofessor, wir haben es ja angesprochen und reden natürlich auch wahrscheinlich tagtäglich mit Studentinnen und Studenten. Wie ist denn so Ihr Eindruck bei denen? Gibt es da ein Bedürfnis, gibt es da breites Interesse dran an dem Thema?
Also zunächst einmal habe ich auch mit meinen studentischen Hilfskräften darüber gesprochen. Das ist ein Thema, da würden unsere Studierenden gerne mitreden können, teilnehmen an der gesellschaftlichen Debatte, die da gerade stattfindet, wenn sie zu Hause am Esstisch mit ihren Eltern, Freunden, Bekannten sprechen und merken, da fehlt ihnen das Wissen. Also insofern war da der Eindruck, der mir von Seiten meiner Hilfskräfte wiedergespiegelt wurde, ja, eindeutig. Jetzt habe ich heute gerade zufällig, wir sind heute ins Sommersemester gestartet, heute mit der großen Übung. Ich habe heute Morgen gleich eine Umfrage gemacht, weil mir das Thema natürlich auch auf der Seele brennt. Ich habe mich auch schon dafür ausgesprochen, dass wir das Sexualstrafrecht in unser Curriculum einbauen. Weil mir das Thema auf der Seele brennt, habe ich heute Morgen mal die Studierenden gefragt. 100 Leute haben mitgemacht bei dieser Online-Umfrage. Und ich war, muss ich sagen, ja, sehr überrascht von dem Ergebnis. 99% der Studierenden haben sich dafür ausgesprochen, dass das Stoff wird bei uns. Und nur 1% dagegen. Und ich muss betonen, im Hörsaal, ich weiß nicht, ob Sie das wissen, sitzen circa 70% Frauen und 30% Männer.
Okay. Also 99%, da kann man jetzt nicht mehr unbedingt von einem unklaren Votum sprechen. Sie haben es gesagt, Sie haben sich auch selber schon mal dafür ausgesprochen. In der Taz war es, glaube ich, kamen Sie mal zu Wort zu dem Thema. Und ja, die Frage ist natürlich einerseits so ein bisschen, wie integriert man es? Also macht man das jetzt wirklich zum Pflichtstoff, der dann im Zweifel auch im Examen abgeprüft würde? Letzten Endes müssten das ja auch die Länder dann regeln.
Ja.
Oder macht man es als Schwerpunktangebot? Da sind die Unis ja auch ein bisschen freier. Wie sehen Sie das? Was glauben Sie, ist auch vielleicht von den Studenten eher gewünscht?
Also ich beobachte, die Studierenden haben Interesse daran, an dieser Materie. Ich sehe die Bedeutung, wenn man jetzt in die polizeiliche Kriminalstatistik schaut, 2,3% der dort aufgenommenen Delikte, das ist das Hellfeld, stammen aus dem Bereich Sexualstraftaten. Das ist nicht besonders viel, aber das darf nicht das Entscheidende sein. Sie wissen auch, Mord und Totschlag machen wir auch ausgiebigst. Mhm. Das sind aber nur 0,1% in der PKS. Außerdem wissen wir natürlich, das Dunkelfeld ist riesig bei den Sexualstraftaten, sind schwerste Verbrechen, wir haben schwerste Rechtsgutsbeeinträchtigungen und das darf natürlich nicht unberücksichtigt bleiben. Wir können nicht allein nach Umfang gehen. Und wir müssen natürlich sehen, die gesellschaftliche Relevanz ist so groß. Ja, wir sehen es ja an der aktuellen Debatte. Unsere Studierenden sollen mitreden können. Und deswegen ist für mich eindeutig, da muss was passieren. Wie man das macht, ich möchte daraus gar kein Riesenpolitikum machen. Also, wenn man ehrlich ist, geht es eigentlich doch am Ende des Tages darum, ob wir in die Veranstaltung besonderer Teil 1, vielleicht dritten oder vierten Semester, 2 oder 3 Vorlesungseinheiten, mehr kann es halt nicht sein, ob wir 2 oder 3 Vorlesungseinheiten auf dieses Thema verwenden, Grundzüge des Sexualstrafrechts vermitteln und Studierenden zumindest einen ersten Einblick geben von dem Thema, damit sie auch mitreden können, wissen, worum es geht. Darum geht es ja, wenn man sich ehrlich macht. Pflichtfach, ob es Pflichtstoff werden sollte. Ja, wir haben die Ausbildungs- und Prüfungsordnung für Juristen jetzt bei uns in Rheinland-Pfalz, aber auch in den anderen Ländern. Da ist der Pflichtfachstoff festgelegt aus dem Strafrecht. Da ist das Sexualstrafrecht bekanntlich nicht drin. Man müsste diese Verordnung ändern. Das wäre aber in der Tat auch kein Hexenwerk. Aktuell würde ich mich nicht dafür aussprechen. Aktuell würde ich sagen, man kann es den Universitäten überlassen, den Fakultäten überlassen, zu sagen, gut, ich kürze zum Beispiel beim Thema Versicherungsmissbrauch, Hausfriedensbruch, unerlaubtes Entfernen vom Unfallort, Vortäuschen einer Straftat, Erschleichen von Leistung. Das sind alles Stoffe, die ich jetzt genannt habe, sind alles Pflichtfachstoffe bei uns in Rheinland-Pfalz. Ja, dass ich da ein bisschen kürze, in der Tat mit Blick auf vielleicht auf die fehlende Bedeutung dieser Delikte und sag Sexualstrafrecht, das ist das, was die Gesellschaft heute bewegt. Und ja, da verwende ich ein bisschen mehr Zeit für oder verwende überhaupt Zeit dafür.
Ja. Jetzt habe ich mich auch noch gefragt, ein Argument für den Einbau ins Curriculum ist ja, dass das, so wie Sie auch gerade ja gesagt haben, dass Sexualdelikte mittlerweile leider, muss man natürlich auch sagen, ein breites gesellschaftliches Phänomen sind. Es ist längst nicht nur irgendwas, was randständig vorkommt und dass Juristinnen und Juristen auch darauf vorbereitet werden müssten, wie man zum Beispiel als Richterin oder Richter dann Opfer befragt und sensibel mit denen umgeht. Aber lässt sich das wirklich an der, ich meine, ich habe ja gesagt, ich habe selber Sexualstrafrecht gehört, fand es total interessant und habe viel darüber gelernt, was zum Beispiel eine sexuelle Handlung in der Ansicht der Rechtsprechung ist, aber lässt sich diese praktische Kompetenz an der Uni wirklich vermitteln, wo man ja doch eher dogmatisch lernt, oder wäre das nicht eher was für zielgerichtete Fortbildung für Praktiker?
Absolut, da bin ich ganz bei Ihnen. Also wir können das nicht erfüllen, was Sie eben geschildert haben. Was wir machen können, dafür sind wir ja auch da, dass wir eben, das ist natürlich auch dogmatisch ein anspruchsvolles, interessantes Gebiet, dass wir die Grundsystematik, die Architektur des Sexualstrafrechts bei uns vermitteln. Was wir auch machen können, ist natürlich, dass wir ein Verständnis dafür, ne, dass wir ein Grundverständnis aufbauen bei den Leuten. Welche besonderen Schwierigkeiten, Herausforderungen sind in der Praxis zu erwarten? Zum Beispiel bei der Beweissituation, Aussage gegen Aussage. Das können wir an der Universität machen, aber alles Weitere können wir eben tatsächlich nicht leisten. Dafür sind wir einfach nicht ausgebildet. Was wir machen könnten ist, weil dafür bin ich natürlich, wir müssen sensibel an das Thema rangehen. Wir müssen, na klar, wir wissen, warum, woran es gescheitert ist oder was zumindest die Argumente waren, die da in den Raum geworfen werden. Man hat Angst vor Retraumatisierung, die Betroffene erleiden, die im Hörsaal sitzen. Natürlich müssen wir ganz sensibel mit dem Thema umgehen. An den Universitäten ist es ja so, wir sind ja nicht nur ein Fachbereich. Bei der Uni Trier sind wir 6 Fachbereiche. Wir haben auch einen psychologischen Fachbereich oder zumindest das Fachpsychologie. Wir sitzen an der Quelle der Expertise. Wir können uns natürlich dort Expertise ranholen und sagen, mit Psychologen arbeiten, uns ja fortbilden an der Stelle, wie gehen wir am besten um in den Veranstaltungen, wenn wir so eine ja prekäre Materie mit den Studierenden besprechen wollen. Da glaube ich, das könnten wir schon machen. Aber alles weitere, Vernehmungstechnik und so weiter, dafür sind wir nicht ausgebildet. Das muss dann die Praxis in Fortbildung leisten.
Ja, ein anderes Gegenargument, was man ja auch oft hört und was, glaube ich, auch so immer angeführt wurde, warum dafür, dass man es bisher auch nicht weiter ins Curriculum integriert hat, ist ja, dass man Betroffene nicht in einer, also Betroffene von Sexualstraftaten, nicht in einer Vorlesung, wo sie dann damit konfrontiert würden, retraumatisieren oder triggern möchte. Wenn das zum Beispiel auch zum Pflichtstoff zählen will und sie sich dann gar nicht aussuchen könnten, ob sie diese Vorlesung besuchen oder nicht oder ob sie darin eine Klausur schreiben wollen. Wie beurteilen Sie das Problem? Ist das dann mit einer Triggerwarnung vor der Vorlesung zu lösen oder wie geht man da als Dozent auch vielleicht sensibel mit um?
Also stellen wir uns vor, es wäre Pflichtfachstoff, dann müssen wir uns wirklich darauf vorbereiten und ich würde mir dann auch professionelle Hilfe holen, einfach als Dozent, wie ich damit umgehen soll. Meine Vorstellung wäre natürlich die, dass ich sage, okay, es gibt eine Triggerwarnung. Es wäre bei mir auch so, dass ich glaube, ich würde es nicht in einer Klausur verarbeiten wollen, diesen Stoff. Ne? Würde ich, glaube ich, nicht machen. Ich würde es vermitteln gerne. Ich würde gerne Studierenden Grundkenntnisse dort vermitteln wollen, aber nicht unbedingt zum Gegenstand einer Klausur machen wollen. Ich weiß, das ist schwierig, so mit der Sache umzugehen, weil die Leute dann vielleicht fernbleiben, der Veranstaltung fernbleiben, wenn sie wissen, das ist nicht Klausurgegenstand. Aber das wäre vielleicht erstmal meine erste Herangehensweise, erstmals den Leuten sagen, ich mache euch das Angebot, kommt, aber es wird nicht zwingend abgefragt. Und dann zu gucken und zu eruieren, wie gehen die Leute überhaupt damit um? Sind dann weiterhin alle da oder verschwinden die? Und dann zu erleben, wie groß das Problem der drohenden Retraumatisierung hier wirklich ist. Weil da fehlen mir einfach in der Tat empirische Erkenntnisse zu, ob das Thema wirklich groß ist. Also wie gesagt, ich war heute Morgen sehr überrascht darüber, dass 99% unserer Studierenden, überwiegend Frauen, gesagt haben, machen Sie es bitte, machen Sie es bitte. Ja, also das bringt mich schon zum Nachdenken.
Eine Sache, über die ich auch noch nachgedacht habe, war so ein Argument, was man momentan in der ja jetzt eben sehr breiten Diskussion häufig hört. Mensch, wir bilden ja Juristinnen und Juristen aus und das sind alles dann Leute, wenn die von der Uni kommen, die mit so einem wichtigen Thema bisher keine Berührungspunkte hatten. Deswegen vielleicht meine abschließende Frage, sind Sie der Ansicht, braucht man als guter Jurist das Sexualstrafrecht, sollte man das mal gehört haben?
Ich bin der Meinung, ja. Mir ging es nämlich ganz ähnlich. Ich bin auch von der Universität ins Referendariat und dann später auch eben mit Berührungspunkten zur Praxis gekommen und musste mir selber im Nachgang auch alles dran schaffen. Und habe dann dabei erlebt, dass das eine unheimlich spannende Materie ist, dass eine bedeutsame Materie ist und habe mich dann selbst eingearbeitet in diese Materie, gerade eben im Zusammenhang der Reform 2016, Nein heißt Nein-Lösung. Ich bin der Meinung, wir sollten unseren Studierenden dieses Angebot machen. Sie vorbereiten auf die Praxis, wie eben auch bereits gesagt, Grundzüge vermitteln, worauf sie dann später aufbauen können. Weil das ist ja in der Tat auch ein Problem für die Praxis, wenn die Studierenden so ganz nackt bei dem Thema, ne, in die Praxis ankommen, dass man da von vorne ansetzen muss. Schön wäre, wenn sie Grundkenntnisse mitbringen würden, auf die dann aufgebaut werden kann. Ich bin absolut dafür.
Das ist doch mal ein entschiedenes Schlusswort von Ihnen, Herr Gazi. Vielen Dank, dass Sie heute dabei waren bei Gerechtigkeit und Loseblatt.
Sehr, sehr gerne. Vielen Dank.
Auf hoher See.
Die deutsche Debatte beherrscht zurzeit ein Thema, Spritkosten. Das ist nicht nur der Tankrabatt, sondern Energiekosten insgesamt. Damit haben hiesige Unternehmen seit der Energiewende ein Problem. Nun wird es aber verschärft durch den Iran-Konflikt und die Blockaden, im Plural, der Straße von Hormuz. Auch wenn Machtfragen inzwischen Rechtsfragen zu überschreiben scheinen, wollen wir mit einem juristischen Podcast unsere Lieblingsfrage stellen: Dürfen die das? Das war zunächst der Iran, der mit einer Blockade der Straße von Hormuz die USA in die Knie zwingen wollte und dann eine Art Wegzoll von durchfahrenden Frachtschiffen verlangen wollten. Das sind auch die USA, die nun ihrerseits die Straße von Hormuz blockieren. Seit Montag 16 Uhr unserer Zeit ist die Blockade aktiv. Sie trifft Schiffe, die einen iranischen Hafen als Start oder Ziel hatten. Alle anderen sollen weiter die Straße passieren dürfen. Trump hatte seine Streitkräfte am Sonntag aber auch angewiesen, alle Schiffe abzufangen, die Gebühren an den Iran gezahlt hätten. Niemand, der eine illegale Maut, Zitat, entrichte, werde auf hoher See sichere Passage haben, schrieb Donald Trump. Darüber spreche ich jetzt mit Professor Dr. Nele Matzlück. Sie ist Seerechtlerin am Walter-Schücking-Institut in Kiel. Moin, Frau Matzlück.
Ja, moin.
Wir haben eben den Jingle auf hoher See eingespielt, aber das ist ja eigentlich Quatsch, oder? Sie haben es selbst mal geschrieben, die Straße ist ja 33 Kilometer breit. Welches Rechtsregime gilt denn da überhaupt?
Genau, das Recht der hohen See gilt jedenfalls nicht, das können wir ganz sicher ausschließen. Die Schwierigkeit bei der Straße von Hormuz ist ein bisschen, dass weder die USA noch der Iran Partei zum Seerechtsübereinkommen sind. Also wenn ich jetzt nur auf das Seerechtsübereinkommen der Vereinten Nationen schaue von 1982, dann handelt es sich bei der Straße von Hormuz um eine Meerenge, die der internationalen Schifffahrt dient, ein besonderes Transitregime, was die freie Durchfahrt gewährleisten soll. Wenn wir nur auf die Gewässer gucken, also welchen Status haben die Gewässer ansonsten, dann handelt es sich um Küstenmeer vom Iran und von Oman. Das heißt, die gesamte Meerenge in Hormuz gehört zum Staatsgebiet einer der beiden Anrainerstaaten. Aber auch im Küstenmeer gibt es ein Recht der friedlichen Durchfahrt. Und da der Iran nicht Partei zum Seerechtsübereinkommen ist, hat der Iran auch immer protestiert gegen dieses Recht der Transitdurchfahrt, also gegen die Rechte der internationalen Schifffahrt auf ganz freie Durchfahrt in der Meerenge.
Gut, da kennen wir ja aber schon den alten Trick im Völkerrecht. Wenn das Vertragsrecht nicht greift, dann ist bestimmt eine Gewohnheitsrechtsregel da, die man dann anwenden kann, und dann bleibt doch alles beim Alten. Ist das hier jetzt auch so?
Ja, fast. Also tatsächlich gibt es neben diesem Transitregime, das hat ein bisschen mehr Rechte für durchfahrende Schiffe als das Recht der friedlichen Durchfahrt. Das Transitregime hat der Iran nicht anerkannt, aber es gibt sozusagen darunter eine Schicht des Gewohnheitsrechts, dass zumindest das Recht der friedlichen Durchfahrt ungehindert gewährt werden soll, werden muss. Und das bindet gewohnheitsrechtlich auch Iran. Also irgendeine Form von Durchfahrt durch diese Meerenge, und zwar auch eine Form von Durchfahrt, die an sich nicht behindert werden kann, es sei denn, ein Schiff startet Luftfahrzeuge oder betreibt Meeresforschung. Aber die Handelsschifffahrt, die nur durchfahren will, kann hier nicht behindert werden.
Also das betrifft ja insbesondere das, was jetzt Öl transportieren würde. Damit ahne ich fast schon die Antwort auf die Frage, aber ich will sie trotzdem stellen. Welche Gebühren könnte Iran denn da denn erheben? Könnte es so eine Maut geben? Dürfte Iran das machen?
Nein, das dürften sie nicht. Da ist das Seerechtsübereinkommen, aber auch das Gewohnheitsrecht ganz klar für die bloße Durchfahrt durch das Küstenmeer oder eben durch Meerengen, die der internationalen Schifffahrt dienen, können keine Gebühren erhoben werden. Es können Servicegebühren erhoben werden im Küstenmeer, zum Beispiel für Lotsendienste, für Eisbrecherdienste. Passt jetzt für die Region nicht.
Das wäre schon ein bisschen arg täuschende Absicht, wenn man sagen würde, wir müssen jetzt leider eine Gebühr für Eisbrecherdienste in der Straße von Hormuz berechnen, oder?
Ganz genau. Also für bestimmte notwendige Dienstleistungen können Gebühren erhoben werden, für die bloße Durchfahrt nicht. Und wenn Iran teilweise behauptet, man müsste aber Schiffe kontrollieren, weil man ja nicht genau wisse, ob die nicht für die anderen Kriegsparteien etwas transportiere, dann ist das aus meiner Sicht ein Scheinargument. Also keine Dienstleistung, die der Iran für Schiffe erbringt, und auch keine wirklich gute Rechtfertigung für eine Gebühr.
Was heißt das jetzt konkret? So ein Schiff fährt da durch, Iran sagt, wir hätten gern Geld, und die sagen dann, nö, das ist ja alles Unsinn, was ihr erzählt. Oder wie läuft das dann? Oder müsste man sich dagegen dann gerichtlich wehren? Wie läuft das in der Praxis denn ab?
Das kann ich Ihnen nicht ganz genau sagen, aber wenn Iran droht, dass die Schiffe, die diese Maut nicht bezahlen, gegebenenfalls beschossen werden, gegebenenfalls auf Seeminen laufen könnten, dann wird kein Versicherer dieses Schiff versichern. Das heißt, faktisch kann das Schiff dann diese Passage nicht antreten. Denn das scheint ja die Drohung dahinter zu sein, dass, wenn die Gebühr nicht entrichtet wird, entweder das Schiff gestoppt wird oder aber sich dem Risiko aussetzt, angegriffen zu werden.
Also völkerrechtlich ist die Sache klar, faktisch dann aber wohl leider auch. Was ist denn nun eigentlich, wenn Iran keine Gebühren erheben dürfte? Dürfen die USA dann wiederum Schiffe abfangen, die dann trotzdem zahlen? Das ist ja auch eine, ich sag mal, eigenwillige Reaktion.
Das ist eine sehr eigenwillige Reaktion, und auch da würde ich sagen, nein, das dürfen die nicht. Wenn private Reedereien sich entscheiden, diese Gebühr zu entrichten, obwohl das völkerrechtlich nicht zulässig ist, dann hat das mit den USA zunächst mal gar nichts zu tun. Und wenn die USA sich jetzt hier zum Hüter der Seerechts aufschwingen wollten und gleichzeitig die Straße blockieren, dann scheint mir das mehr als eigenwillig zu sein.
Ja, das ist ein bisschen keck. Da kommen wir auch gleich schon zur nächsten Frage, denn jetzt hängt ja so ein bisschen die Frage in der Luft, wovon denn abhängt, ob die USA wiederum Schiffe blockieren dürfen, die iranische Häfen ansteuern. Hängt das dann davon ab, wie man den ganzen Iran-Konflikt einstuft, oder gibt es da noch andere Erwägungen?
Ja, dadurch, dass ein Kriegszustand herrscht zwischen den USA und Iran, gibt es sozusagen im Seekriegsrecht auch Möglichkeiten einer Blockade, aber die sich eben genau nur gegen den Kriegsgegner richtet. Das heißt, Schiffe abzufangen, die irgendeine Gebühr bezahlt haben oder die nur passieren wollen, werden davon ohnehin nicht umfasst, aber auch zum Beispiel Hilfsgüter, zivile Güter werden von einer Seeblockade üblicherweise nicht umfasst. Da müsste man tiefer in das Seekriegsrecht hinein gucken, aber einfach nur die Straße hier abzuriegeln und alle Schiffe auch unter fremder Flagge hier abzufangen, ist davon nicht gedeckt.
Auch wenn man jetzt sagen würde, der Iran-Krieg, diese Angriffe mit der Minderheitsauffassung, die es ja nun auch noch gibt, ist gerechtfertigt, weil Nothilfe, Selbstverteidigung von Israel gegen Iran. Selbst dann müsste man sagen, diese Blockade vom Schiffsverkehr zwischen dem iranischen Hafen und anderen wäre völkerrechtswidrig.
Als solche ist sie in dem Umfang nicht gedeckt, nein.
Wie löst das Völkerrecht so einen Konflikt jetzt auf? Gibt es da eine Möglichkeit, zum Beispiel gezahlte Gebühren dann irgendwo wieder einzuklagen? Oder gibt es jetzt andere Möglichkeiten vor dem Seegerichtshof oder sowas? Sie hatten schon gesagt, Iran ist kein Mitglied des Seerechtsübereinkommens. Gibt es irgendeine Möglichkeit oder ist es jetzt wieder so ein Fall, wo man sagen muss, das Völkerrecht sagt das eine und faktisch passiert nun mal das andere und das muss man dann hinnehmen?
Ja, leider Letzteres. Also der Seegerichtshof hat hier zunächst mal keine automatische Zuständigkeit. Weder Iran eben noch die USA sind Partei zum Seerechtsübereinkommen. Wenn man sich jetzt einigen wollte im Wege der völkerrechtlichen, der friedlichen Streitbeilegung, dann müsste der Iran zustimmen. Zustimmen zu einem Schiedsgericht, zum internationalen Gerichtshof. Sie hören schon, ich muss dabei etwas schmunzeln. Das wird nicht passieren. Also die Möglichkeit, hier auf konsensualer Basis zu einer Lösung zu kommen, halte ich für ausgeschlossen. Was immer möglich ist bei Völkerrechtsverstößen, sind Gegenmaßnahmen, sind dann entsprechend Sanktionen. Aber Sie sehen schon, in diesem Konflikt sind wir in einer Spirale von Sanktionen. Die Sanktionen gegen den Iran aus anderem Grund laufen ja schon seit langem. Wenn jetzt also die Flaggenstaaten der Schiffe, die blockiert sind oder die etwas zahlen sollten, wenn die jetzt versuchen, ihrerseits Gegenmaßnahmen gegen Iran einzurichten, meiner Meinung nach bringt das überhaupt nicht. Von daher stimmt ihr Fazit, das Völkerrecht sagt das eine, aber faktisch wird es hier, glaube ich, nicht zu einer Streitbeilegung kommen.
An diesem Punkt landen wir in Völkerrechtsdiskussionen ja immer wieder. Auch hier im Podcast haben wir das schon ein paar Mal diskutiert. Deswegen auch an Sie die Frage. Man hat ja das Gefühl, das Völkerrecht ist allmählich so ein 40 Jahre alter Toyota und fällt irgendwie halb auseinander und es bleibt da nichts mehr von übrig, weil es so abgenutzt ist und ignoriert wird. Wie wirkt sich diese Lage jetzt auf das Seevölkerrecht aus? Verändern sich da jetzt die Regeln? Verändert sich das Gewohnheitsrecht eventuell?
Ich glaube, bis sich das Gewohnheitsrecht verändert, da muss schon noch einiges dazukommen. Gleichzeitig in der Insgesamtlage des Völkerrechts, die wir im Moment haben, der Gesamtlage scheint oder schien das Seerecht immer noch so eine Bastion zu sein, wo Regelungen gut eingehalten worden sind. Und das bröckelt tatsächlich. Das hat schon in dem Moment gebröckelt, wo auch die USA Schiffe bombardiert haben, die vermeintlich Drogen schmuggeln, Tanker angehalten haben. Mhm. Wir haben jetzt völkerrechtswidrige Blockaden von Meerengen. Und das kann Auswirkungen haben, dass andere Staaten nachahmen könnten. Ich kann mir gut vorstellen, dass zum Beispiel China ganz genau guckt, was dort passiert. Dass andere Staaten sagen, na, wenn Iran damit durchkommt und wirklich Gebühren nehmen kann, jetzt oder einfach faktisch tut, dann ist das vielleicht ein Modell auch für andere Meerengen. Und dann bröckelt tatsächlich etwas von diesem Grundkonsens, von der Bedeutung der Freiheit der Schifffahrt, die Grundlage war für das Seerechtsbahn. Also ich sehe hier durchaus ein Risiko. Gleichzeitig brauchen wir das Seerecht und die meisten Staaten sind einfach daran interessiert, auch hier die Rechte der freien Schifffahrt zu erhalten.
Da gibt es ja gerade im Kontext China einiges an Anwendungsgebieten, die man sich vorstellen könnte. Ne? Ich habe da keinen genauen seerechtlichen Überblick, aber wenn ich an Hongkong und Taiwan denke, dann denke ich, die sind umschlossen von Wasser jeweils und haben den großen, ich sag mal, übermächtigen Nachbarn in der Nähe, der da mit Sicherheit auf die eine oder andere Idee kommen könnte. Was würden denn Sie jetzt sagen, sollten die Staaten machen, um dieses wichtige, ich sag mal, untechnisch Grundrecht der freien Seefahrt irgendwie zu schützen? Gibt es da Maßnahmen? Ist da etwas, was Sie an die Bundesregierung gerichtet sagen würden?
Ich glaube, es kann hier nur eine Verhandlungslösung geben, wobei es immer schwierig ist zu sagen, man möchte verhandeln und ein Ergebnis, wenn man eigentlich keinen Kompromiss anbieten möchte, sondern also sagen wird, beendet bitte das völkerrechtswidrige Verhalten. Aber auf diplomatischem Wege sich hier für die Freiheit der Schifffahrt einzusetzen, ist sicherlich das Mindeste, was man tun kann und was man auch tun sollte.
Frau Boasamatz-Lück, haben Sie herzlichen Dank.
Sehr gern, vielen Dank.
Das ganz große Rad.
Wir kommen zu einem 27 Jahre alten Rechtsstreit über Sampling. Ja, es geht schon wieder um Metall auf Metall, den Zwist zwischen Rap-Produzent Moses Pelham, der einen Schnipsel der Band Kraftwerk verwendet hat, für ein Musikstück von Sabrina Setlur. Das sind die 90er, da kommen richtige Vibes auf. Sampling ist Alltag in der modernen Musik, oft bei Hip-Hop, aber Musikverbände fordern schon seit langem, dass man die Rechteinhaber um Erlaubnis bittet. Und unter der rechtlichen Lupe geht es eigentlich gar nicht so sehr um Urheberrecht im engeren Sinne, sondern um Leistungsschutzrechte. Das ist vielleicht fürs Verständnis ganz wichtig. Das sind also die Rechte der Tonträgerhersteller. Und die sind vom Urheberrecht so ein bisschen zu unterscheiden. Denn einerseits kommt es dabei nicht auf eine Schöpfung an und andererseits können eben auch kleinste Bestandteile geschützt sein, eben auch so ein paar Sekunden Klang. Eigentlich geht es aber wie immer im Urheberrecht um viel mehr, nämlich ums Prinzip, um die Kunst und natürlich um Geld. Der Streit war bereits am Bundesverfassungsgericht, er war am Europäischen Gerichtshof und schon 5-mal am Bundesgerichtshof. Und jetzt ist er halt wieder beim EuGH.
Ja, also ich kann mich auch, also an die Anfänge will ich gar nicht sagen, dass ich mich daran erinnern könnte, aber ich kann mich auf jeden Fall an die diversen Schleifen erinnern, die dieser ganze Fall schon gedreht hat. Ich mache das jetzt auch schon ein paar Jahre, ja früher schon mal bei den Kollegen von LTO gearbeitet und auch da kam irgendwie immer wieder Metall auf Metall vor und da haben schon immer alle so ein bisschen die Augen verdreht. Also eigentlich unfassbar, man sollte ja meinen, dass da irgendwann auch mal durch die Gerichte Rechtsfrieden geschaffen würde oder zumindest durch den Gesetzgeber, der hat ja auch mal eingegriffen, während das Ganze schon lief, ne? Und hat damit ja auch wieder mit seiner Änderung am Urheberrechtsgesetz wieder einen neuen Streit geschaffen, ne?
So kann man das sehen, ja. Der Streit ist ja für den Zeitraum von 2002 bis 2021 tatsächlich geklärt. Da muss man also tatsächlich die Justiz mal in Schutz nehmen. Das ist dann irgendwann schon geklärt gewesen und mit dem Ergebnis, Moses Pelham hat Urheberrechte verletzt. Aber seit 2021 gibt es eine neue Ausnahme im Urheberrecht, nämlich die Pastiche-Ausnahme. Und die entzweite schon die Landgerichte. Ich denke auch jedes Mal an Gebäck und das heißt auch nicht die Quiche, sondern der Pastiche. Also der Pastiche, um den geht es hier und da gibt es eine neue Ausnahme in 51a Urheberrechtsgesetz und danach ist zulässig die Vervielfältigung, die Verbreitung und die öffentliche Wiedergabe eines veröffentlichten Werkes zum Zweck der Karikatur, der Parodie und des Pastiches. Die Befugnis nach Satz 1 umfasst die Nutzung einer Abbildung oder sonstigen Vervielfältigung des genutzten Werkes, auch wenn diese selbst durch ein Urheberrecht oder ein verwandtes Schutzrecht geschützt ist. So, da steht also zum Zweck des Pastiches drin, das wird später nochmal wichtig werden. So, und da gab es aber schon viel Streit bei Landgerichten. Es werden da meistens zwei Entscheidungen zitiert. Eine vom Landgericht Berlin, da ging es darum, dass so eine digitale Grafik in ein Ölgemälde übernommen wurde. Und da hat das Landgericht Berlin gesagt, ja, das ist erlaubt wegen Pastiche, denn das geht um den innewohnenden kommunikativen Akt der stilistischen Nachahmung. Und das Landgericht Köln hat eine andere Entscheidung gefällt. Da ging es um die Übernahme eines Heinrich-Böll-Werks in ein Lehrvideo. Ging es um Anekdote zur Senkung der Arbeitsmoral, hieß das Werk. Und es wurde als Comic nacherzählt. Und das Landgericht Köln gesagt, das war kein Pastiche. Das war nämlich eine vollständige Wiedergabe des Werks.
Ja, also für alle, die sich jetzt die ganze Zeit fragen, was zum Teufel genau ist denn jetzt bitte ein Pastiche? Da haben ja auch viele Kreative mittlerweile auf Erklärung gewartet, ne, was das denn jetzt eigentlich genau ist. Und dürfen sich ja jetzt auch nach der Entscheidung des EuGH so ein bisschen freuen. Henrik, erklär nochmal, was ist das jetzt eigentlich ganz genau?
Genau, also der EuGH hat tatsächlich die Hürden für Sampling gesenkt und hat dabei auch noch ein bisschen erklärt, was Pastiche eigentlich ist. Ich nehme mal vorweg die lexikalische Erklärung. Danach ist ein Pastiche ein intertextuelles Werk, insofern es Formen oder Formelemente aus früheren Verwendungskontexten aufnimmt oder imitiert. Also wenn man das googelt, dann kriegt man immer so eine Mona Lisa angezeigt, die zum Beispiel als Pixel Art oder mit Legosteinen oder sowas nachgebaut wird. Und da merkt man also, okay, es ist irgendwie ein neues Werk, aber das ja spielt mit den alten Formen, die es da schon gab. Das Problem ist, was sich rechtlich stellt, braucht es jetzt hier einen Humor oder eine Stilnachahmung oder eine Hommage, denn dann wäre das bei Sampling natürlich ein bisschen eng, weil das ist ja nur eine bruchstückhafte Übernahme, die dann keinen grundrechtlichen Schutz verdienen würde. Und man muss immer im Hinterkopf behalten, ich hatte vorhin gesagt, es geht um Leistungsschutzrechte, das heißt, da wird auch die Investition geschützt. Das heißt, wenn du dir nur sozusagen die Abkürzung nimmst, indem du ein Beat irgendwo rauskopierst, weil du keine Lust hast, selbst einen zu produzieren, dann ist das ja nicht schützenswert, dann ist da auch nicht viel Kunst dabei. Das ist so ein bisschen die Ratio, die da im Raum steht. Ja, so, okay. Und jetzt hat der EuGH spezifische Pastiche definiert. Er sagt, das ist eine Schöpfung, die an ein oder mehrere bestehende Werke erinnern. Es reicht also schon die Erinnerung. Gleichzeitig aber wahrnehmbare Unterschiede diesen gegenüber aufweisen und die, einschließlich im Wege des Samplings, Sampling ist also eindeutig Pastiche, einige ihrer urheberrechtlich geschützten Werke nutzen, um mit diesen Werken einen als solchen erkennbaren künstlerischen oder kreativen Dialog zu führen. Und das finde ich schon besonders schön eigentlich, zumal man vom EuGH schöne Formulierungen selten hört. Also es muss ein, also Sampling kann Pastiche sein oder gehört zu dieser Pastiche-Gruppe dazu, aber es muss eben so ein kreativer Dialog da sein. Das sind die zwei wichtigen Kenntnisse. Und das eine ist natürlich gut, ne? Sampling ist Pastiche, das hilft uns erstmal weiter. Dann gibt's aber eben dieses neue Tatbestandsmerkmal des kreativen Dialogs.
Ja, und jetzt kann man sich natürlich auch fragen, ob Hip-Hop immer einen kreativen Dialog mit dem gesampelten Werk führen wollte.
Ja, genau, denn ich halte es für schwer vorstellbar. Ich möchte niemandem was unterstellen, aber das muss es per Herrn sich hinsetzen und sagt so, ich glaube, ich möchte jetzt einen kreativen Dialog mit Kraftwerk führen. Schwierig.
Das setzt ja auch ein bisschen voraus, dass man eine Antwort erwartet, oder? Also einen Dialog. Also das ist ja schon auch so die Frage.
Ja.
Ne? Mit was für eine Erwartung gehe ich da dran, wenn ich einen Dialog führen will?
Ja, genau. Also da stellen sich einige Fragen und die sind auch im Gesetz abgebildet, denn in 51a Urheberrechtsgesetz heißt es ja zum Zweck des Pastiche ein Werk nutzen und das deswegen, da muss schon irgendwie eine Zweckbindung drin sein und da hatte der BGH auch nachgefragt, was das nun genau heißt und der EuGH hat geantwortet, für eine Nutzung zum Zwecke von Pastiche genügt es, dass der Charakter als Pastiche für diejenigen erkennbar ist, denen das bestehende Werk bekannt ist, dem diese Elemente entnommen sind. Es ist nicht erforderlich festzustellen, dass der Nutzer auch die Absicht hatte, das Werk zu diesem Zweck zu nutzen. Das ist so ein bisschen ein schwieriger Punkt. Ich habe bei LGO eine Stellungnahme dazu gelesen, da hieß es dann, der EuGH hätte offen gelassen, wie viel Kunstverständnis denn bei dem Rezipienten vorhanden sein muss. Ich finde, das ist gar nicht so offen, denn es reicht, wenn es bekannt ist. Wenn man also Kraftwerk kennt und den Kraftwerkcharakter da raushört, dann ist das Kriterium erfüllt. Was jedenfalls nicht erforderlich ist, dass Moses Perlmann vorher gesagt hat, ja, ich will mir jetzt hier mich mit dem Kraftwerk auseinandersetzen und da einen Dialog führen. Das ist nicht erforderlich. Hätte ja auch wahrscheinlich für einigermaßen viele Beweisschwierigkeiten gesorgt.
Jetzt muss der BGH ja nach der EuGH-Entscheidung nochmal in der Sache entscheiden, ob das jetzt hier auch wirklich der Fall war in diesem Rechtsstreit. Meinst du, das ist dann noch das letzte Mal?
Ja, wer weiß. Jetzt geht es tatsächlich noch darum, ob denn so ein kreativer Dialog da rauszuhören ist, weil es sonst nach der EuGH-Logik kein Sampling ist, also kein Pastiche. Also auch nicht grundrechtlich geschützt und damit dann eine Urheberrechtsverletzung. Perlmann hatte ja nicht einfach die Sequenz übernommen, sondern das Tempo dann noch reduziert und eine metrische Verschiebung vorgenommen. Nicht ganz sicher, was genau das eigentlich bedeutet. Aber es könnte also sein, dass das Original gar nicht mehr erkennbar ist. Und das würde dann etwas bedeuten, was ein bisschen kontraintuitiv klingt, vielleicht vor allen Dingen, wenn man sich mit Urheberrecht nicht häufig beschäftigt. Das hieße, die Kraftwerkrechte werden also dann verletzt, wenn ein Dialog mit Kraftwerk nicht mehr erkennbar ist. Und ja, das muss man auch erstmal durchdringen. Und dann ist natürlich noch die Frage, ob es in den anderen Rechtsstreitigkeiten überall dann zur Klärung kommt. Denn wie gesagt, dieser kreative Dialog, den kann der eine Landgerichtsrichter so auslegen und der andere dann anders. Und insofern könnte es dann noch ein bisschen durcheinander kommen. Aber vielleicht wenigstens dieser Rechtsstreit, der dürfte vielleicht dann doch entschieden sein.
Ja, und was ich auch noch euch ins Herz legen darf zu dem Thema, wir hatten noch einen Gastbeitrag auf Beck aktuell dazu, den ihr in unserem frischen Layout jetzt lesen könnt. Und da haben unsere Gastautoren auch noch gesagt, dass diese ganzen anderen Formen, indem man künstlerische Werke anderer Leute irgendwie wieder so ein bisschen referenziert, also zum Beispiel auch Memes, also diese Internetphänomene, Mashups und sowas, dass da mit der Entscheidung des EuGH noch nicht so viel für geklärt wäre. Also auch da wird uns wahrscheinlich irgendwie in Zukunft noch ein bisschen was erreichen. Da bleiben wir natürlich für euch dran.
Wie meinen?
So, und dann haben wir vom EuGH nicht nur die Entscheidung zum Sampling, sondern auch gerade eben ganz frisch eingetroffen heute am Donnerstag. Bayerische Politiker sind bei der Ausländerdiskriminierung mal wieder auf die Nase gefallen. Habe ich mal ganz kurz verkürzt, die Entscheidung.
Ist jetzt schon wieder Maut, ja?
Nee, aber fast. Es ging aber auch um Vertragsverletzungsverfahren der Kommission, das der EuGH heute entschieden hat. Und der hat der Kommission Recht gegeben. Und es ging dabei um das bayerische, also insofern sind wir wieder bei der Maut, also ein bayerisches Projekt, das bayerische Familiengeld. Falls du oder unsere Hörerinnen und Hörer noch nie davon gehört haben, das bayerische Familiengeld ist so ausgestaltet, dass im Freistaat Bayern Eltern, die Kinder im Alter von 13 bis 36 Monate haben bzw. hatten, bislang unter bestimmten Voraussetzungen Anspruch auf das bayerische Familiengeld hatten. Das waren so roundabout 250 bis 300 Euro pro Monat und Kind, je nachdem wie viele Kinder man hatte. Also schon jetzt mal eine nette Ergänzung zur Familienkasse. Das ist für viele Leute sicherlich nicht sehr wenig Geld.
Erheblich.
Der Punkt ist nur der, das Geld wurde oder die Leistungen wurden dann gekürzt, wenn das Kind in einem anderen EU-Land mit niedrigeren Lebenshaltungskosten aufwuchs.
Also es geht um die sogenannten Sozialtouristen aus Osteuropa.
Das könnten böse Zungen zumindest meinen, hat man sich dabei so gedacht in Bayern. Denn also das Familiengeld wurde dann abgesenkt, wenn die Kinder ihren gewöhnlichen Aufenthalt in anderen Mitgliedstaaten hatten, entweder eben in Osteuropa oder in Südeuropa. Und dann lagen die Beiträge deutlich niedriger, teilweise noch bei so 187 oder sogar nur 125 Euro monatlich, je nachdem, in welchem Land das dann war.
Und die offizielle, weniger hässlich klingende Idee dahinter war vermutlich niedrigere Lebenserhaltungskosten, geringerer Bedarf?
Genau, also das war ist natürlich so die Logik dahinter. Bayern hat argumentiert sinngemäß, dass das Geld ja dort in Anführungszeichen mehr wert sei, weil das Leben eben billiger ist, ne? Das Problem ist nur daran, dass das bayerische Familiengeld ja gerade gar nicht auf den Bedarf abstellt. Also es wird ja gar nicht geprüft, wie viel braucht eine Familie zum Leben, sind die überhaupt bedürftig etc., sondern das war eine Pauschalleistung. Und die diente auch ausdrücklich nicht der Existenzsicherung. Also deswegen ist man, das war eigentlich nur ein pauschaler Betrag, den alle ausgezahlt bekommen haben. Und deswegen hat auch die Europäische Kommission gesagt, Moment mal, das könnt ihr so nicht machen. Und hat Vertragsverletzungsklage gegen Deutschland erhoben deshalb. Und eben argumentiert, dass so eine Indexierung nach dem Wohnsitzland der Kinder gegen zentrale Grundsätze des Unionsrechts verstoße. Insbesondere gegen die Koordinierung der sozialen Sicherheit und auch die Arbeitnehmerfreizügigkeit.
Und ist der EuGH der Kommission gefolgt?
Ja, und zwar ziemlich vollständig, würde ich sagen. Also der EuGH hat klargestellt, dass so pauschale Familienleistungen eben nicht vom Wohnort der Kinder abhängig gemacht werden dürfen. Denn das traf eben überwiegend so halt Wanderarbeiter, also Leute, die dann zum Arbeiten nach Deutschland kommen und das Geld dann, also deren Familie natürlich dann noch in deren Heimat lebt, ne? Und die müssten eben so sozialpolitisch, sagt der EuGH, genauso behandelt werden wie inländische Arbeitnehmer. Schon deshalb, weil sie ja auch hier in gleicher Weise Steuern und Sozialabgaben zahlten.
Und spielt hier auch Diskriminierung eine Rolle?
Ja, spielt eine zentrale Rolle sogar. Der EuGH sieht nämlich in dieser Indexierung auch eine mittelbare Diskriminierung aufgrund der Staatsangehörigkeit. Denn faktisch trifft die Kürzung eben vor allem diese Wanderarbeitnehmer, deren Kinder im Ausland leben. Und das ist halt dann eine Ungleichbehandlung, weil sie ja rechtlich sich in derselben Situation befinden, eigentlich wie deutsche Arbeitnehmer.
Hat der EuGH früher schon zu solchen Fällen Stellung genommen? Also ist das jetzt überraschend, was er entschieden hat?
Eigentlich nicht, würde ich sagen. Also man hat ja auch im Nachhinein der Mautentscheidung damals gesagt, man hätte es kommen sehen können. Ähnlich würde ich sagen, was auch hier. Der EuGH hat nämlich selber auch auf frühere Entscheidungen verwiesen, etwa zur österreichischen Familienbeihilfe. Da ging das schon mal in eine sehr ähnliche Richtung. Also es gilt ganz grundsätzlich, kann man sagen, wenn eine Leistung pauschal ist und nicht irgendwie nach Bedarf bemessen wird und keinen konkreten Bezug zu den tatsächlichen Lebenshaltungskosten der Kinder hat, dann darf man sie auch nicht irgendwie nach Herkunftsstaat oder nach Wohnsitzstaat indexieren.
Muss Bayern dann jetzt was ändern?
Ja, also vielleicht noch ganz kurzfristig, aber so eine richtig, wirklich große Relevanz hat die Entscheidung jetzt nicht mehr, weil das Familiengeld sowieso ausläuft. Also vielleicht hat man sich auch dann zwischendurch doch überlegt, dass das alles keine so gute Idee war. Das läuft nämlich jetzt 2026, also dieses Jahr aus und gilt eben nur noch für Kinder, die vor 2025 geboren wurden und höchstens 36 Monate alt sind. Also das Fenster schließt sich, wo das überhaupt noch ausgezahlt wird. Ganz kurze Anekdote zu die Grünen in Bayern haben das auch schon immer kritisiert, weil es eben ohne Bedarfsprüfung ging und dadurch auch ja Menschen mit hohem Einkommen das bekommen haben und das Ganze eben auch gar nicht so kostengünstig war. Das waren wohl rund 800 Millionen Euro pro Jahr. Klar, Bayern ist ein reiches Land, aber für ein Bundesland schon sehr viel Geld. Das Geld soll jetzt immerhin künftig in Kitas fließen. Vielleicht ist es da ja auch besser aufgehoben, zumindest wahrscheinlich diskriminierungsfrei. So, dann schauen wir für euch noch auf ein Digitalisierungsprojekt aus der Justiz. Sowas soll es ja auch in Deutschland geben. Seit dieser Woche wird nämlich
das ist jetzt aber sehr zynisch hier.
Nein, ich weiß es sehr zu schätzen. Seit dieser Woche wird nämlich an mehreren Amtsgerichten in Deutschland ein neues Online-Verfahren für Zivilklagen erprobt. Das ist ein Pilotprojekt aus dem Bundesjustizministerium. Und es geht darum, dass Bürger da Zahlungsklagen vollständig digital einreichen und auch die Verfahren dann digital führen können. Das heißt also ohne irgendwelche Papierakten und auch ohne ein klassisches Gerichtsverfahren. Ist erstmal nur ein Probebetrieb, soll jetzt einige Jahre laufen und dann nach 2, 4 und 8 Jahren evaluiert werden, wie man das immer so schön sagt. Also das guckt man sich dann an, wie es funktioniert.
Was ist denn jetzt ganz konkret? Also was genau kann ich denn da online einklagen?
Also zum Start ist es erstmal auf Zahlungsklagen mit einem Streitwert von 10.000 Euro beschränkt. Also man will das natürlich erstmal bewusst klein halten, einfach um in diesem Rahmen zu gucken, wie das überhaupt so klappt. An manchen Standorten ist es auch beschränkt nur auf Fluggastrechte. Also da gab es ja auch schon mal so einen Pilot rein für die Fluggastrechte an manchen Gerichten, weil das natürlich auch diese diese Masseverfahren sind. Also das ist ja da, wo die Gerichte auch total überlastet sind. Ist ja auch Teil der Wahrheit. Man will es natürlich einerseits zugänglicher machen für die Bürgerinnen und Bürger, aber es würde natürlich auch ein bisschen Arbeitserleichterung für Gerichte bedeuten. Andere Klagearten und höhere Streitwerte sind erstmal ausgeschlossen, weil man das natürlich auch erstmal bewusst so ein bisschen in diesem kleinen Rahmen halten will.
Jetzt werde dann ich wiederum doch ein bisschen zynisch, wenn ich mir überlege, Fluggastrechte, wann da die ersten Portale an den Start gegangen sind. Wenn ich jetzt überlege, ich habe das tatsächlich mal in einem Ägyptenurlaub angewandt. Damals war ich kalt, das ist so viele Jahre her. Und jetzt kommt der deutsche Staat. Na gut, wie auch immer. Wir freuen uns über alles, was kommt.
Er kommt mit Macht.
Wo läuft das Ganze bisher? Ist das jetzt schon bundesweit?
Ja, also auch da muss ich jetzt ein bisschen enttäuschen. Also es sind erstmal nur 8 Amtsgerichte. Aber immerhin, und da sollen auch noch mehr werden, perspektivisch ist davon bis zu 18 Standorten die Rede. Erstmal sind das so ein paar Amtsgerichte in Nürnberg, Hamburg-Mitte, Schöneberg, Frankfurt am Main auch. Und Ziel ist es eben, dass man da jetzt an diesen einzelnen Gerichten erstmal Praxiserfahrung für alle sammeln soll, bevor man das Verfahren dann weiter ausrollt.
Ist das einfach nur der normale Zivilprozess, aber eben digital?
Nee, das Ministerium betont ausdrücklich, dass es sich da um eine eigenständige Verfahrensart handelt. Also es gibt eigene Regeln, niedrigere Gerichtsgebühren, einen stärker strukturierten Verfahrensablauf. Also es ist nicht so, dass du jetzt einfach quasi deine Klageschrift einscannst und hochlädst und dann läuft alles wie bisher. Das hätte man sich in seinen schlimmsten Träumen vielleicht auch noch vorstellen können. So ist es nicht, sondern es soll schon so ein neu gedachter digitaler Zivilprozess sein.
Wie läuft das denn ganz konkret ab? Kannst du das irgendwie mal ein bisschen schildern?
Es gibt ein digitales Eingabesystem und das führt dann den Nutzer so Schritt für Schritt dadurch, wo man dann die erforderlichen Angaben eben machen kann. Und es soll dann auch überwiegend ohne mündliche Verhandlungen auch laufen, also wenn das Verfahren dann einmal läuft. Falls das doch mal nötig sein muss, sollte das man irgendwie miteinander redet, dann kann man Videoverhandlungen machen. Und auch das, was der Richter so oder die Richterin so an Verfahrenssteuerung betreiben kann, ist wohl alles ein bisschen flexibler, als das in einem klassischen Prozess wäre.
Wenn es jetzt kein klassischer Prozess ist, stellt sich ja für mich irgendwie zwingend die Frage, ist das jetzt dann ZPO oder gibt es da eine Digital-ZPO oder wie läuft das?
Ja, es gibt dieses Erprobungsgesetz aus dem Jahr 2025, wo der Gesetzgeber ausdrücklich erlaubt hat, von bestehenden ZPO-Regeln abzuweichen, eben für solche Pilotprojekte. Und genau das hat man jetzt hier eben gemacht und das Ganze ist so ein bisschen als Lernprozess angelegt, um zu schauen, ob man das vielleicht später mal vielleicht dann auch wirklich breit integrieren kann.
Und was können wir da lernen? Hast du mal reingeschaut, wie das geht?
Ja, ich habe mich mal so ein bisschen durchgeklickt. Also ich habe jetzt zwar noch niemanden verklagt, einfach mal testweise, aber ich habe zumindest mal diese Seite angeguckt. Und die können wir euch auch gerne mal in die Shownotes packen. Übrigens, dann könnt ihr euch das ja auch gerne mal selber anschauen oder falls ihr jemanden verklagen möchtet, das auch nutzen. Ich finde grundsätzlich diesen Gedanken des besseren Zugangs zum Recht, das natürlich total, also den betonen ja alle Land auf Land ab und das ist auch super wichtig. Und unsere Justizministerin Stefanie Hubig hat auch gesagt, ein starker Rechtsstaat zeige sich daran, wie bürgernah und gut erreichbar er sei. Dazu braucht man digitale Justiz, das kann man auch alles unterschreiben, weil viele Leute eben das scheuen. Also die Eingangszahlen gehen ja an vielen Gerichten zurück, weil Leute irgendwie, denn es ist alles zu aufwendig, zu teuer, zu kompliziert, um sich da irgendwie die 3,50 Mark vom Nachbarn wiederzuholen oder so. Und gleichzeitig hofft man natürlich auch auf Entlastung bei den Gerichten. Also das könnte natürlich für alle Beteiligten irgendwie könnte das super sein. Wie einfach das dann in der Praxis ist, habe ich jetzt eben, wie gesagt, noch nicht ausprobiert. Also man findet das Ganze unter service.justiz.de. Und da habe ich mir einfach mal so durchgeklickt und da kommt erstmal so eine sehr lange Einführung mit recht vielen Anforderungen, die es dann braucht für dieses System. Also wer jetzt gedacht hat, ich klicke da einfach auf einen Button und dann steht da Verklagen. Also ganz so einfach ist es dann doch nicht in unserer Welt. Sollte es natürlich vielleicht auch nicht sein.
Sollte es vielleicht doch sein, wenn man, also man will ja nicht ausdrücklich wahrscheinlich in die Konkurrenz von Legal Techs rücken, aber das ist natürlich irgendwie der Maßstab, ne?
Genau, also weil sonst nutzt es am Ende natürlich keiner. Klar, deswegen muss es irgendwie nutzerfreundlich sein. Ich habe dann mal gesehen, also bei diesen Informationen, die man dann am Anfang bekommt, die man sich erstmal durchlesen muss, unter für wen ist dieser Online-Dienst, gibt es dann allein 9 Stichpunkte, wo dann so Anforderungen aufgelistet sind. Die meisten sind ehrlich gesagt relativ banal, also Wohnsitz in Deutschland und Geschäftsfähigkeit und sowas. Klar, das sollte man vielleicht haben, weil man das auch natürlich ohne Anwalt machen kann. Man braucht aber vor allem auch so ein Justizpostfach. Das werden die meisten auch noch gar nicht kennen, vermute ich mal. Zumindest die meisten Durchschnittsbürger. Um dieses Justizpostfach, mit dem man dann mit der Justiz kommunizieren kann, sich dafür anzumelden, braucht man wiederum einen Online-Ausweis und diese Bund-ID sowie diese unsägliche Ausweis-App. Also ich sage unsäglich nicht, weil es objektiv schlecht sein muss, aber ich persönlich stehe damit auf Kriegsfuß. Ich habe das vor Jahren mal probiert, habe es dann wieder bleiben lassen, weil ich es ganz frustrierend fand.
und weil man es irgendwie auch fast nichts benutzen konnte. Ich glaube, die Kollegen von der Lage der Nation haben da auch irgendwann mal so eine Folge drüber gemacht, wo sie sich darüber unterhalten haben, dass diese Bund-ID irgendwie, dass man das irgendwie für nichts benutzen konnte und dann vergisst man das wieder, seine Zugangsdaten, und wenn man es einmal braucht, kann man es dann nicht mehr nutzen und so.
Ich habe auch gerade so einen Impfpass-Moment, wo ich denke so, wo ist eigentlich meine Bund-ID?
Ja, ich weiß es, in den 3 Fällen meines Lebens, wo ich es brauchte, da hatte ich die Daten dann eben nicht. Naja, also wenn man das alles hat, dann kann man sie eben dieses Justizpostfach einrichten. Ich hoffe mal, es funktioniert dann besser als das sagenumwogene BEA. Das kann ich, wie gesagt, nicht beurteilen. Aber auch da ist es ja nicht unbedingt immer alles frei von technischen Schwierigkeiten, das will ich nur sagen. Will aber auch nicht alles schlecht machen. Grundsätzlich ist das natürlich ein super Gedanke und das ist ja sehr löblich, wenn die Justiz sich da bemüht. Aber die technische Umsetzung ist natürlich notwendig, etwas kompliziert für viele, was das Ganze dann eben doch nicht so leicht zugänglich machen dürfe, finde ich. Und also man kann das ja als Beispiel nehmen, Elster, das ist ja auch, also gibt ja auch super viele Leute, die immer noch keine Steuererklärung machen, weil ihnen das alles zu kompliziert ist. Und auch da gibt's ja, ich will jetzt nicht hier irgendwie Werbung für jemanden machen, aber da gibt's ja auch einschlägige Programme, die damit werben, dass man einfach seine Steuererklärung machen kann, obwohl der Bund ja auch da ein E-Tool bereitstellt. Es ist nur halt viel zu kompliziert, bis man es einmal nutzen kann. Und das sage ich als jemand, der es nutzt, aber viele machen es halt einfach nicht am Ende des Tages. Und das ist ja das, was man hier gerade eigentlich bewirken möchte.
Ja. Also an der Usability muss man noch ein bisschen arbeiten, aber ja, irgendwann sind wir soweit. Bevor wir für heute Schluss machen, noch eine kleine Nachricht aus der Abteilung. Das hatte ich nicht auf meiner Bingo-Karte. Die Legal AI-Firma Legora hat Jude Law verpflichtet. Jude Law?
Genau, den Jude Law. Also keinen britischen Solicitor mit gutem Namen, sondern wirklich den Hollywood Jude Law. Der ist nämlich Gesicht einer neuen globalen Kampagne von Legora mit dem Slogan Law just got more attractive.
Ich frage mich ja, was das für unsere Branche heißt. Brauchen wir demnächst neben Prädikatsexamen auch einen guten Blick in die Kamera?
Mindestens wahrscheinlich. Also nee, es gibt eben diese Werbekampagne mit Jude Law und wir packen euch da vielleicht auch mal einen Link in die Shownotes zu. Also der Werbespot, den sie mit ihm gedreht haben natürlich, sonst verpflichtet man ja keinen Filmstar, nur um ein paar Fotos zu machen. Der ist auch echt ganz witzig geworden. Also es ist jetzt nicht so ein cringy Werbespot, wo man irgendwie super cool rüberkommen will, sondern es ist also ganz lustig. Also Jude Law sitzt da irgendwie am Schreibtisch in so einem schicken Büro auf einem Ledersessel, alles sehr stylisch aufgemacht, und sagt dann, oh hello, it's fair to assume I know quite a bit about law. Und dann sagt er, after all, my name is Jude. und dann, also geht das halt so weiter. Also der guckt ja mal ganz, ganz ausdrucksstark in die Kamera und dann geht und sagt dann so gekünstelt so ein paar Slogans auf, die er dann halt für das Unternehmen einspricht. Alles sehr selbstironisch, aber auch ganz gut gemacht. Wenn man kurz ernst werden will, es zeigt natürlich auch, wie sehr so die Legal-Tech-Branche einerseits ein bisschen, also immer umkämpfter wird. Man muss sich natürlich von der Konkurrenz irgendwie absetzen, ne?
Klar.
Und dass man auch so, glaube ich, ein bisschen aus diesem B2B-Juristen-Kosmos raus will. Also Legora, habe ich den Eindruck, positioniert sich damit jetzt auch nicht mehr nur so als reines Effizienztool, sondern auch so ein bisschen als Lifestyle-Produkt für Juristen vielleicht. Also,
ja, so wie ihr mit Beck aktuell.
So wie wir mit Beck aktuell, genau, ein Lifestyle-Produkt.
Wo ist euer Jude Law eigentlich?
Ja, den müssen wir vielleicht noch auslösen. Willst du das machen, Henrik?
Aber vielleicht hat Norbert Röttgen, wäre doch ganz gut. Norbert Röttgen bei Beck aktuell, ich kann mir das...
Das wäre ein Knaller, ja. Den frage ich mal, wenn ich ihn das nächste Mal sehe. Naja, jedenfalls Lego hat es jetzt mit dem Sexiest Man Alive versucht. Da ist Norbert Röttgen auf jeden Fall ganz nah dran. Aber ja, ich glaube, den Titel hat er noch nicht bekommen, unverdienterweise. HW, anderer Legal-AI-Anbieter, hat es ja auch schon mal vorgemacht. Ne? Die haben ja Gabriel Macht, den Darsteller von HB Spector aus der bekannten Serie Suits, auch verpflichtet für ihre Werbung, nachdem HB, glaube ich, auch sogar benannt ist. Also es geht irgendwie in eine ähnliche Richtung. Man will da so ein bisschen popkulturell sich jetzt, glaube ich, auch positionieren.
Ich bin total froh, wenn wir ein bisschen aus der Verschnarchtheit der Außendarstellung heraustreten als Juristenbranche. Dann kann man auch besser darüber wegsehen, dass das Jurastudium immer noch nicht reformiert wurde und die Justiz nur ein kleines Trippelschittchen digitaler wird. Das war's jetzt für diese Folge. Die Musik kommt rein. Wir sagen Danke an Janina Schäfer und Jonas Scherner aus der Redaktion, wie immer. Danke an unseren Producer Matthias Blitz. Vielen Dank, Max, für deinen Dienst hier.
Wie immer, sehr, sehr gerne.
Ja, dankeschön. Ich glaube, irgendwann wird dann Pia wiederkommen. Und danke an euch fürs Zuhören. Abonniert gerne unseren Podcast. Sagt es weiter, wenn es euch gefällt, und schreibt uns, wenn es euch nicht gefällt. Ihr erreicht uns unter gerechtigkeit-loseblatt@njb.de. Und jetzt wünsche mir noch viel Spaß auf der neuen, aufgefrischten Beck aktuell Seite. Bis nächste Woche. Bleibt uns gewogen.
Bis dann. Ciao.